Ja, fast wäre ich versucht, mal mit dem Bollerwagen in den Gottesdienst zu kommen, um zu signalisieren, so kann man natürlich auch Himmelfahrt begehen. Für uns natürlich überhaupt nicht. Verbinde ich persönlich überhaupt nicht mit Himmelfahrt. Aber was verbinden wir denn in der Praxis mit Himmelfahrt? Wir, damit meine ich uns, also Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die ihm nachfolgen, Christen, ganz einfach, die Jesus als Sohn des lebendigen Gottes erlebt haben, mit ihm auf dem Weg sind. Und welche Rolle kommt Himmelfahrt eigentlich der ganzen Gemeinde zu? Klar, feiern wir. Schön, einen freien Tag zu haben, gutes Wetter zu haben, im besten Falle auf dem Stüting sein zu können. Wunderbar. Aber ist das dann nur so dieses Abschiedsfest, dieses Hinterhergucken? Und eigentlich ja, noch nicht so ganz wissen, wohin der Hase läuft. Was ist denn hier? Ein Loslassen müssen. In der neuen Idea Spektrum stand etwas drin. Ich möchte euch einen kurzen Auszug dazu lesen, weil mich hat das begeistert und habe gedacht, ja, etwas von einer Freude, geradezu von einem Triumph, mir das bewusst zu machen. Die triumphale Rückkehr des Sohnes zum Vater und seine Erhöhung auf den Thron Gottes. Das ist Himmelfahrt. Was da gefeiert wird, gehört zum spannendsten und faszinierendsten des Neuen Testaments. Es ist der Auftakt der himmlischen Krönungsfeierlichkeiten. Und wenn man das in Klammern mal gesagt, so, was weiß ich, an anderen Stellen miterlebt, was Krönungsfeierlichkeiten alles beinhaltet, was muss das eigentlich sein? Also, Auftakt der himmlischen Krönungsfeierlichkeiten, durch die der Sohn, der dem Vater gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, zum Herrn aller Herren und König aller Könige eingesetzt wird. Und dann bekennen wir, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Da wird etwas beschrieben, eine heilsgeschichtliche Epoche, in der wir leben. Jesus ist zurückgekehrt. Jesus ist als der Sieger über Sünde, Tod und Teufel zurückgekehrt und er hat seinen Platz eingenommen, den Platz an der Seite seines Vaters und er wird zum Kyrios, für uns so ungewohnte Begrifflichkeiten, aber zum Herrn aller Herren, der Kyrios. Er herrscht jetzt bis zu seiner sichtbaren Wiederkunft auf dieser Erde und danach wird Gericht mit ihm als Richter gehalten werden. Der Retter als Richter, der Erlöser als Herrscher. Und so wie es eben in dem Lied mitzusummen war oder zu singen war, Leben in der Zwischenzeit, das beschreibt eigentlich unseren Zustand ganz gut. Wir sind dazwischen, nicht zwischen den Stühlen, aber zwischen den Zeiten. Wir leben zwischen der Rückkehr Jesu zu seinem Vater und dem Wiederkommen Jesu. Wie gestalten wir eigentlich diese Zeit? Es ist so lange hin. Man weiß es nicht. Wo setzen wir Schwerpunkte? Worauf kommt es an? Und in seinem Brief an die Christen in Ephesus, man ist sich gar nicht ganz sicher, ob das nur ein Brief an eine Gemeinde war oder ein Rundbrief oder vielleicht sogar das Vermächtnis von Paulus überhaupt an Christen. Aber er spannt in diesem Brief, in den ersten Versen, die wir jetzt gleich nicht lesen werden und nicht hören werden, aber er spannt einen weiten Bogen von Anbeginn, nein, von vorher sogar noch, also vor den ersten Tagen der Welt bis hin wirklich in die Endzeit, bis hin zum Erbe. Er beschreibt, dass unsere Bestimmung als Gegenüber Gottes, er beschreibt unsere Bestimmung zur Heiligkeit, unsere Bestimmung ja zur Gotteskindschaft und er beschreibt auch oder nennt auch, dass wir so etwas eine Garantie bekommen. Garantien sind ja heute immer ganz wichtig bei vielen Gerätschaften. Und wir bekommen auch eine Garantie, den Heiligen Geist. Da kommt noch mehr, heißt das. Da ist schon etwas Wunderbares bei uns da, aber es kommt noch mehr. Also noch einmal, wie gestalten wir die Zeit dazwischen? Wie bildet sich das Leben als Christen und Gemeinde im Hier und Heute ab dazwischen? Wie leben wir mit einer Perspektive nach vorn, über den Moment hinaus? Und damit meine ich nicht nur Corona, sicherlich auch. Da stellt sich diese Frage ja auch schon mal in engeren Grenzen. Was kommt dann? Wie leben wir als Gemeinde? Was können wir jetzt schon einstehen? Wo müssen wir Weichen stellen? Und ich lese uns diesen Text Ihr merkt, ich habe das so ein bisschen unterteilt, kommt nämlich gleich nochmal wieder. Es wird uns durch die Predigt begleiten. Epheser 1, Vers 15 bis 23, vorgeschlagener Perikopentext, wird heute also an vielen Stellen gepredigt werden, dieser Abschnitt. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Ich finde es einen spannenden Abschnitt, das, was Paulus hier beschreibt. Leben in der Zwischenzeit oder so als Untertitel ein Stück vom Himmel schon jetzt. Was kann, was soll, was muss die Zeit zwischen Jesu Rückkehr und Wiederkommen bestimmen? Was soll sie prägen? Und ich weiß, das ist ein riesiger Bogen, den ein Paulus hier gespannt hat, was er zum Abschnitt, was er hier geschrieben hat, eine Hilfestellung, ein Maßstab, glaube ich, auch an dem wir uns orientieren können. Ich glaube, das hat wirklich etwas mit uns persönlich und auch mit der Gemeinde zu tun. Und er nennt hier ja mit zwei Blickwinkeln. Einmal beschreibt er ganz viel Fürbitte, aber vorher ist der Dank geschaltet. Und der ist nicht von Pappe, das, was ein Paulus hier betet. Und ich habe das mal für uns als einfache Frage, nehmt ihr mit, wenn ihr heute nur zwei Fragen mitnehmt und für euch eine Antwort drauf findet, dann glaube ich, haben wir schon nach vorne hin etwas, mit dem wir arbeiten können, mit dem wir leben können. Und zwar ganz einfach, wofür dankst du? Bei Paulus könnt ihr es lesen, wofür er dankt. Aber wofür dankst du? Paulus ist etwas zu Ohren gekommen, etwas, das er wahrnimmt, etwas, was er für so erwähnenswert hält, dass er es immer wieder ins Gebet vor Gott bringt. Den festen Glauben an Jesus, den Herrn und die Liebe zu allen Gläubigen. Wenn man versucht, so das dem nachzuspüren, dann könnte man sagen, ja, entweder ist das Selbstverständlichkeit oder ist es Schwachpunkt oder vielleicht auch dazwischen. Vielleicht müssen wir da noch einiges ansetzen. Beobachten wir einmal unser eigenes Gebetsleben. Das heißt, die öffentlichen Gebete in unseren Gottesdiensten auch genauso wie Gebetsgemeinschaften, all das. Wie viel Raum nimmt da dieser Dank ein? Und wenn wir ehrlich sind, sind wir ganz schnell bei dieser langen Liste. Und wenn man das einmal in schriftlicher Form tut für sich selber, dann merkt man, die Bittenseite, die füllt sich unwahrscheinlich schnell. Und das Danken, da muss man, das ist Arbeit mitunter. Also, wie viel Raum? Und oft, glaube ich, zeigt das auch ein bisschen ja von unserer Armut sozusagen. Ist vieles zu selbstverständlich oder sind wir zu sehr auf das ausgerichtet, was alles noch fehlt, was wir uns wünschen? Aber Gebet ist doch mehr als ein Wunschzettel an Gott, zu sagen, das hätte ich gern und das. Und auch wir als Gemeinde, Gemeindegebetmäßig, was ist das? Wofür haben wir möglicherweise lange gebetet, ein Dank gesagt und das nächste kommt. Aber Dank ehrt Gott. Und wenn wir nicht danken, ehren wir Gott nicht. Dank bindet unser Leben an Gott und zeigt uns, dass das nicht selbstverständlich ist. Und Dank zeigt ebenso auch, zu sagen, das hast nicht, habe ich gemacht, haben wir geschaffen. Sondern auch da wird deutlich, Gott ich sehe deine Handschrift dahinter. Ich sehe das, was du getan hast. Und das möchte ich dir nicht vorenthalten. Ihr könnt ein ganz einfaches Experiment starten. Fangt einfach mal an zu danken. Nur zu danken. Und dann passt mal auf, wie lange haltet ihr das durch. Und dann dankt man dafür, dass wir bitten können. Dann danken wir dafür und dann merkt man, irgendwo kippt das von alleine. Also probiert es mal aus. Oder auch ganz konkret zu fragen, wie oft und ausdauernd hast du Gott für deinen Ehepartner zum Beispiel gedankt, für deine Kinder, deine Familie. Wie oft für die Gesundheit, die du hast, wieder hast, neu gefunden hast. Für den Arbeitsplatz, für die Absicherung und. Wie oft? Das ist die entscheidende Frage. Oder wie oft für deine Gemeinde? Oder ist der Blickwinkel oft ein anderer? Das Defizitäre, das, ja, wo ich dann doch wieder, da müssen wir aber eintreten für, da müssen wir aber für beten, dass sich das verändert. Oder die Geschwister in der Gemeinde, wie beten wir? Danken wir für sie? Versuch das mal so mit der Gemeindemitgliederliste, mit einem Bild vor Augen und dann zu sagen, ich danke dir für. Ich danke dir für. Und vielleicht haben wir es sogar noch konkreter. Danken verändert unseren Blick auf die Realität. Danken verändert unsere Beziehungen zu Gott und auch zueinander. Und wer wenig dankt, der investiert wenig in diese Beziehung. Mehr Dank führt zu mehr Verbindung und zu mehr Nähe. Es ist mir so aufgegangen dabei, zu sagen, ja, da ist etwas da, da ist ein Potenzial da und das möchte ich noch mehr nutzen. Und jetzt kommt das, wofür denn? Glaube im Herrn Jesus, so steht das Wort nicht da, wörtlich da. Also nicht Glaube an, sondern Glaube im, innen drin. Das heißt, der Fokus liegt auf der Beziehung zu Jesus. Da ist ein Vertrauen da, da ist eine Lebensgemeinschaft da. Das heißt, etwas Dauerhaftes, nicht nur so mit Unterbrechung. Beim Internet, da hat man das manchmal ja schon, wenn wir Zoom machen, dass die Verbindung sehr schwach wird. Dann hört man mal was nicht. Nein, Glaube im Herrn, das soll hier etwas Stetiges sein. Ein Lebensraum, in dem du dich, in dem ich mich bewege. Wäre schön, wenn das selbstverständlich wäre. Wie fest, wie sicher ist diese Beziehung zu Jesus? Paulus sagt, bei den Leuten, die er im Blick hat, von denen er gehört hat, sagt, da ist das der Fall. Und dafür danke ich für dieses feste Vertrauen. Und das andere, Liebe zu allen, wörtlich, Heiligen. Also das sind nicht die Heiligen der katholischen Kirche, die heilig gesprochen worden sind, sondern heilig, das sind die Menschen, die zu Jesus gehören. Damit sind sie heilig. Damit gehören sie zu ihm. Sie sind sein Eigentum. Lebendiges Christsein äußert sich immer in dieser doppelten Ausrichtung. Also einmal dieses, ja, in der Vertikalen zu Jesus, in der Horizontalen auch zueinander, zu den Geschwistern, und zwar aus Liebe. Auch wenn das wir das eigentlich wissen, aber ich weiß nicht, ob es euch nicht vielleicht doch auch ähnlich so geht wie mir, dann brauche ich diese Erinnerung immer wieder, weil sich da ganz schnell was anderes einmischt und weil ganz schnell aus liebevollen Gedanken Fußnoten werden, Feindbilder werden, Distanz entsteht. Aber das, dieser Begriff der Agape, der hier gemeint ist, der meint die selbstlose Zuwendung, die auf den anderen nicht erst dann zugeht, wenn er liebenswürdig erscheint, sondern sie ist bedingungslos und liebt auf Vorschuss. Leute, da stolper ich drüber. Leute, da merke ich, ich bin irgendwo da hinten. Ich hinke hinterher. Und ich merke, ich mache das oft an Gefühlen fest. Und genau das ist nicht der Fall. Es geht hier nicht um die Gefühle. Ich stoße hier an Grenzen. Aber wenn diese beiden Gebetsanliegen zu einem Dank werden, also dass da schon etwas da ist, dann hat sich etwas Entscheidendes verändert. Im Miteinander mit Gott, im Miteinander in der Gemeinde von Christen, dann glaube ich, strahlt das sogar etwas aus, wenn das im Schaufenster Gänsefüßchen der Gemeinde ist, zu sagen, das passiert. Da ist da festes Vertrauen zu Gott und da ist auch ja, dieser Liebe zueinander dar. Himmelfahrt bedeutet eben nicht hinterher zu gucken, sondern den Blick auf das Heute und Hier zu richten. Und dann wäre schön, wenn so ein Dank dabei rauskommt. Das war also dir, wofür dankst du? Und die andere Seite, die geht jetzt hiermit weiter. Und ihr merkt schon, das andere, es war auch hier relativ kurz. Und Paulus hat auch intensive Anliegen vor Augen. Wofür bittest du? Es sind drei Anliegen, die ihn bewegen im Blick auf die Gemeinde, im Blick auf die Christen. Und ich sage einfach mal ganz auch im Blick auf uns. Ich glaube, da hat sich nichts Entscheidendes dran geändert, weil das wirklich für uns wegweisend sein kann. Was in der vorliegenden Übersetzung auffällt, dass dreimal die Rede davon ist, von einem Erkennen. Auch wenn das zwei verschiedene Begriffe sind, die hier gemeint sind. Einmal wirklich so dieses biblische Erkennen und das andere ist mehr ein Wissen. Und was, wofür, worum bittet Paulus? Dass die Leute, dass wir mehr von Gott erkennen. Und damit meine ich jetzt nicht eine Wissensanhäufung, zu sagen, also jetzt bitteschön, schlagt bei Wikipedia mal nach und alles, was ihr zum Thema Gott findet und wenn ihr das durchgelesen habt, vielleicht auswendig gelernt habt, dann seid ihr top, dann können wir sagen, erledigt. Danke, wir haben diese Erkenntnis. Nein, sondern es geht eben halt hier auch wieder um etwas Gelebtes, etwas Lebendiges, etwas alltäglich Praktiziertes, gelebte Beziehung. Und er beschreibt es als ein, wir brauchen dazu ein Geschenk. Ohne Geschenk funktioniert das nicht. Ohne Geschenk wird es nichts. Das Geschenk, den Geist der Wahrheit und der Einsicht oder Offenbarung. Das heißt, Gott muss uns dabei helfen. Gott muss in diese Beziehung investieren. Und dann kann es wirklich ja, etwas passieren, in diesem Unterwegssein etwas kennenzulernen, zu erleben. So wie damals die Jünger Jesu mit Jesus auf dem Weg waren und sie haben ihn begleitet und sie haben ihn gesehen, sie haben ihn gespürt. Genauso werden auch wir und können auch wir nur in unserem Alltag genauso etwas erkennen. Aus dieser intensiven Beziehung, ein persönliches und in die Tiefe gehendes Erkennen Gottes. Das heißt, es geht nicht einfach nur so zu sagen, ich habe da so eine lange Liste und jetzt kann ich so Eigenschaften Gottes abhaken. Verbindet man ja oft mit Anbetung. Gott ist allmächtig, allwissend, heilig, ewig, dreieinig. Und sagen, ja, habe ich jetzt. Und die nächsten zwei, die lerne ich jetzt vielleicht auch noch. Nein, es geht nicht um eine Listentheologie oder irgendwas Abstraktes, sondern die Bibel zeigt uns Gott in dem, was er getan hat, was er tut und was er tun wird. Wo nimmst du Spuren Gottes in deinem Leben wahr? Und mir fehlt es manchmal, dass wir das auch teilen, zu sagen, ja, da erlebe ich Gott. Vielleicht manchmal auf einfache Art und Weise. Kennen wir unser Gegenüber? Kennen wir den Gott, der uns zu seinem Gegenüber gemacht hat? In Begegnungen und Gesprächen hilft uns das, wenn wir uns auf unser Gegenüber einstellen können. Dann weiß ich, wer das ist. Und vielleicht weiß ich dann auf menschlicher Ebene, über welche Themen wir reden können, was vielleicht nicht dran ist. Es ist ein Unterschied, mit wem ich im Gespräch bin, wie viel Vertrautheit ich habe, wie viel Respekt, wie viel Nähe, all das. Mich auf mein Gegenüber einstellen, hinhören, zuhören, stille werden. Und gestern ist mir das so gegangen beim Gemeindegebet. Für mich war gestern der Tag sehr emotional, war ich sehr in Spannung. Und das zog sich auch mit anderen Dingen durch den ganzen Tag durch. Und ich habe gemerkt, gerade im Gemeindegebet, ich bin sowas von runtergefahren und bei Gott angekommen. Das war richtig eine Wohltat. Zielgerichtet, nicht abgelenkt und nicht nur so im Vorbeigehen, sondern ich war da. Und ich habe gestern das nämlich auch so gesagt, so nebenbei, meine Frau wollte mir etwas erzählen und ich war mit den Gedanken noch bei einer Sache, da habe ich festgehangen. Ich sagte, du hörst mir gar nicht zu. Genau das nicht. Bei Gott und mit Gott unterwegs zu sein, dafür Raum zu haben. All das gehört für mich hier mit hinein, Gott zu erkennen, Zeit zu investieren. Und etwas, was bei das zweite Anliegen von ihm, von Paulus ist, unser Erbe erkennen. Und menschlich gesehen ist ja Erbe oft so ein Ding, wo man sagt, oh, wenn es ans Erben geht, da schreien sie alle hier. Wenn es ans Erben geht, da ist Streit oft vorprogrammiert mit allem, was das ist. Aber biblisch gesehen meint Erbe auch ein Blick nach vorne hin, ein Blick über den Moment hinaus, ein hoffnungsvolles ja, Ausschau halten inmitten von Bedrängnis, von Not, von Anfeindung. Also all das, was vielleicht auch momentan das Leben schwer macht und damit wird das nicht weg. Und doch, es bestimmt und blockiert nicht völlig den ganzen Horizont. Es lässt den Blick nicht eng werden. Paulus nutzt hier eine oder benutzt eine interessante Formulierung. Die kommt hier nicht ganz so zum Tragen, aber eigentlich sagt, bittet Paulus um erleuchtete Augen des Herzens. Könnt ihr euch mal medizinisch vorstellen. Etwas schwierig, aber erleuchtete Augen des Herzens. Das heißt, es geht darum, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, dass unser Herz als Personenkern, als ja, Sitz unserer Persönlichkeit, als Zentrum unserer Existenz. Wir brauchen da Licht hinein, weil bei uns selber manches ist zappenduster oder so im Halbschatten drin. Gottes Licht muss hier hineinleuchten, damit in aller ja, Unüberschaubarkeit, in einem Nebel ein Gespür für Gottes Wirklichkeit entsteht. Auch jetzt schon. Aber auch im Blick nach vorne. Unsere Zukunft, ich habe das immer so vom Frühstückstreffen vor Augen, unsere Zukunft wird himmlisch. Ist das nur ein Satz? Ist das ein Bekenntnis? Ist das eine Erwartung? Ist das eine Hoffnung? Ist das etwas, was in dieser Zwischenzeit auch tragfähig ist? Mitten im Alltagsgewusel, mitten in der Überforderung, mitten im ganz normalen Wahnsinn, wenn oft die Ruhe fehlt, die Gelegenheit, um mir über mein Erbe, mein himmlisches Erbe Gedanken zu machen. Genau das versucht eigentlich ein Paulus damit auszudrücken. Die Ausrichtung, die Blickrichtung auf Gott, auf seine Wirklichkeit, seine Herrlichkeit, seine Königsherrschaft. Es klang auch in dem an, was du gelesen hattest, Johannes, aus Apostelgeschichte 1. Wirst du deine Herrschaft, wirst du die wieder aufrichten, die Herrschaft Gottes über Israel? Da ist eine Erwartung da, da knistert es zwischendurch. Hoffnung entzündet sich nicht oder selten an den Gegebenheiten, sondern Hoffnung kann sich auch an dem oder soll sich an dem entzünden, was Gott uns schenkt. Zeit und Ewigkeit, ein Zuhause, seine Gegenwart und unsere Gegenwart bei ihm. Und das ist mehr als nur ein Vertrösten auf irgendwann, sondern im Bild, für mich ist das wie ein Lichtstrahl, was durch dunkle Wolken durchbricht. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man das bei einer Autofahrt, beim Spaziergang sehen kann. So, da bricht etwas durch, wo du sagst, wenn du das jetzt so fotografierst, so richtig einfangen kannst du es nicht. Und doch, es tut gut. Du sagst, das Licht ist da, auch wenn ich das nicht sehe. Auch wenn alles dicht, wieder dicht ist. Dieses Licht Gottes ist da. Und wenn es dann in meine momentane Dunkelheit reinkommt, das Ziel vielleicht neu markiert, und genau das brauche ich, auch mitten in Corona, genau diesen Blick für mein Erbe, für das, was kommt. Es wird kommen und ich bin auf dem Weg dahin. Und vielleicht, und ihr merkt so, das ist eine Steigerungsform, oh, jetzt kommt aber ganz viel in der Predigt. Leider nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber dazu. Und zwar, Paulus bittet darum, dass wir Gottes Kraft erkennen. Und das ist stark. Ich finde das unwahrscheinlich schwer, Gottes Kraft zu erkennen. Wenn ich dann die Bilder vor mir habe, von diesen Raketen, die fliegen, wenn ich die Bilder vor mir habe und mir die neuesten Zahlen von Corona präsentiert werden, wenn mir vor Augen geführt wird, wie viel Gewalt, wie viel Machtmissbrauch, wie viel Umweltzerstörung. Ich könnte noch andere Schlagworte einfach hineinrufen, zu sagen, und da Gottes Macht erkennen. Scheint das nicht manchmal zu sein, Gott, der hält sich raus. Der hat sich zurückgezogen. Aber du hast schon gesagt, Gott kann. Und das ist, da geht schon mit los, Gott das zuzutrauen. Und manchmal ertappe ich mich dann dabei, dass ich Gott meine Wünsche präsentiere, ihm Vorschläge mache, was doch alles passieren könnte. Aber ich weiß, ich bin nur der Frosch in meiner Perspektive. Und Gott mit seinem Überblick, der weiß, wann, was, wie gut ist. Leben in der Zwischenzeit, da kommt noch was. Aber wann und wie und was mache ich jetzt? Wie lebe ich in dieser Spannung? Dass Gott Macht und Kraft hat, das glaube ich doch. Dass er uns Menschen liebt, ja, auch da vertraue ich drauf. Aber ich sehne mich auch danach, dass etwas von dieser ordnenden, zurechtbringenden, lebensspendenden, verändernden, heilenden Kraft zu erleben. Und nicht nur jetzt egoistisch, Hauptsache ich. Und nein, und das mitzuerleben und das zu teilen. Und deswegen, und Paulus gibt da sozusagen Butter bei die Fische, würden wir heute sagen. Wo ist denn das? Wo habt ihr ein Beispiel dafür? Und dann haltet es euch da vor Augen. Diese Kraft, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft ist heute noch da. Die gleiche Kraft, die Jesus auf den Thron gesetzt hat, diese Kraft, um die geht es. Traut es Gott zu. Die gleiche Kraft. Und das, was mir und uns heute Angst macht, sind die Mächtigen, denen wir uns hilflos ausgeliefert fühlen. Die Umstände. Ein Virus, ja. Aber Jesus steht über allem oben drüber. Er ist der Herr des Universums. Und ich glaube, das nehmen wir, oder ich sage es mal als ich, das nehme ich viel zu selten in den Blick. Vielleicht hilft es, in die Psalmen hineinzugucken. Da begegnet uns manches, was uns den Horizont weitet. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum wähle ich ihn. Das kann man singen oder momentan von mir aus auch summen. Aber ist es hier? Ist es drin? Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Auch das gehört hier unbedingt mit hinein. Glaube ich, dass Jesus uns im Stich gelassen hat oder im Stich lässt? Nein, das glaube ich nicht wirklich. Ich glaube auch, dass er uns manches zumutet, aber dass er uns auch vieles zutraut. Von seiner Seite aus strömt Kraft, Liebe, Wegweisung, all das zu uns, um uns in dieser Zwischenzeit Hoffnung zu geben. Und damit wir ihn nicht aus den Augen verlieren. Und damals war das ganze Paket auch wichtig, weil man glaubte damals noch viel mehr an Engelwesen, an böse Mächte. Also das war oft angstbesetzt. Und deswegen betont ein Paulus das hier und sagt, Jesus ist oben drüber. Jesus ist im Regiment, er hat alle Macht. Und die wird punktuell auch sichtbar. Und ich begreife, dass wir hier ja einander brauchen auch, um voneinander etwas zu hören, wie Gott seine Kraft erweist oder erwiesen hat. Und damit wir Hoffnung schöpfen, weil wir Leben teilen. Keiner ist alleine unterwegs. Das war damals schon so. Und wenn das wirklich ein Rundbrief war, dann ist er durch die Gemeinden gegangen. Und dann hat man das miteinander teilen können. Dank für die Gemeinde. Bitte für die Gemeinde. Vielleicht würden wir das heute anders ergänzen, aber worum bittest du für deine Lieben? Worum bittest du für deine Gemeinde? Worum bittest du für Schwelm? Ich lasse das offen, aber ich bitte dich, nimm es mit und dann fang an zu danken. Fang an, ganz konkret zu bitten. Leben in der Zwischenzeit ein Stück vom Himmel? Ja, wenn dieses Licht da durchbricht, dann erleben wir ein Stück vom Himmel. Kein Himmel auf Erden, aber Gottes Gegenwart. Ich bete. Jesus Christus, danke dafür, dass du nicht uns einfach nur nach Auftrag erledigt verlassen hast, sondern du bist triumphal zurückgekehrt in das himmlische Reich deines Vaters. Du richtest deine Herrschaft auf. Und du wirst wiederkommen und du wirst es vollenden. Da sind wir noch nicht. Wir leben wirklich in einer Zeit dazwischen. mit vielen Dingen, die unser Leben beeinträchtigen, die uns ja unsicher machen, die uns auch manchmal den Blick vernebeln und uns das Ziel aus den Augen verlieren lassen. Danke, dass an so einem Tag wie heute der Blick durchaus gen Himmel gehen kann. Dir hinterher zu gucken, aber um dann auch wieder auf der Erde zu sein, im Heute, in Hier und Jetzt, und zu wissen, du hast uns nicht allein gelassen. Dein Heiliger Geist wohnt in uns und du hilfst uns in unserem Alltag, wenn wir dich reinlassen und wenn wir deine Spuren erkennen. Und danke, dass du Kontakt hältst. Du wartest auf unser Reden. Du bist ganz bei uns. Und ich möchte dir danken, ja, dass es so viele Möglichkeiten gäbe, dir zu danken, dir die Ehre zu geben. Und dann bin ich doch beim Bitten, schärf du mir in uns den Blick dafür, dass wir das wahrnehmen. Und schenk du uns genauso ein vertrauensvolles Bitten, indem wir uns an deine Möglichkeiten klammern. Du bist größer als alles, größer als meine Angst, größer als meine Fragezeichen, größer als all das, was ich in den Weg stellen will. Du bist Herr der Herren und König aller Könige. Zu dir blicken wir. Und du kommst. Dir gehört alle Ehre. Amen.